Es muss das Ziel sein, möglichst viele dieser fossilen Kraftstoffe durch erneuerbare, CO2-neutrale Kraftstoffe zu ersetzen.
Willkommen bei Fuels und Energie, dem Podcast von N2X. Heute mit der Spezialausgabe Wirtschaft trifft Wissenschaft. Mein Name ist Alexander von Gersdorf und ich habe heute zwei Fachleute zu Gast, die es wissen müssen, wenn es um die klimafreundliche Mobilität der Zukunft geht. Unsere Stimme aus der Wirtschaft ist Professor Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer von N2X. Der Verband vertritt unter anderem die Mineralölwirtschaft in der Transformation. Christian Küchen kennt die Branche wie kein zweiter und setzt sich für CO2-neutrale Kraftstoffe ein. Willkommen, Christian Küchen.
Guten Tag.
Ihm gegenüber sitzt die Stimme aus der Wissenschaft. Professor Jürgen Krahl ist Präsident der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Er ist gelernter Chemiker und einer der führenden Köpfe bei der Erforschung erneuerbarer Kraftstoffe. Herzlich willkommen, Professor Krahl.
Guten Tag, hallo.
Herr Krahl, gleich zu Ihnen. Sie haben das R33-Projekt für sauberen Diesel geleitet. Was war das und worum ging es da?
Es ging darum, einen Kraftstoff herzustellen, der in allen Dieselmotoren der Abgasstufen 0 bis 6 einsetzbar ist. Der musste also abwärtskompatibel sein. Er musste auch die Dieselnorm erfüllen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Parameter. Und er sollte eine möglichst hohe Biogenität haben. Und dann haben wir so ein bisschen rumprobiert und festgestellt, wir würden es auch auf 35% bringen, aber Diesel R33% Regenerativitätsansatz, das klang irgendwie runder und war auch sicherer, dass wir die Norm auf gar keinen Fall verlassen. Und so kam es zum Diesel R33.
Abwärtskompatibel heißt, dass dieser Diesel auch in allen bestehenden Fahrzeugen verwendet werden kann?
Ja, es sollte das, was bei E10 seinerzeit passiert ist, auf gar keinen Fall sich wiederholen, dass man sagt, wir haben einen Kraftstoff, aber der geht nur für diese oder jene Fahrzeuge, sondern wenn, dann war das Ziel zu sagen, einen Kraftstoff, der in allen Fahrzeuggenerationen, ob die jetzt brandneu sind oder ob die 30 Jahre alt sind, einzusetzen ist. Und deshalb haben wir auch 280 Fahrzeuge von den Euro-Klassen 0, also gar keine Abgasstufe, bis Euro 6 getestet und das Ganze über 2 Jahre.
Klingt nach einem Plan. Herr Professor Küchen, heißt das, nicht der Motor ist das Problem beim Klimaschutz im Verkehr, sondern der Kraftstoff?
Solange wir fossile Kraftstoffe einsetzen, entstehen bei der Verbrennung im Motor, auch im Dieselmotor, zusätzliche CO2-Emissionen und das ist ein Beitrag zum Treibhausgaseffekt. Insofern sind hauptsächlich die fossilen Kraftstoffe ein Problem. Es muss das Ziel sein, möglichst viele dieser fossilen Kraftstoffe durch erneuerbare, CO2-neutrale Kraftstoffe zu ersetzen. Und das heißt im Prinzip, der Kohlenstoff, der dann in diesen Kraftstoffen vorhanden ist, muss aus erneuerbaren oder recycelten Quellen kommen. Wir müssen das CO2 über irgendeinem Weg aus der Atmosphäre entnehmen. Das machen zum Beispiel Pflanzen, dann haben wir Biokraftstoffe oder wir nutzen selbst CO2 aus Abgasen beispielsweise, um daraus Kraftstoffe herzustellen.
Nochmal, Herr Professor Krahl, Sie hatten eben hydriertes Pflanzenöl erwähnt, HVO im Fachbegriff. Das kann man ja auch landläufig als Klimaschutzdiesel bezeichnen. Ist das vielleicht die Zukunft, der Sie den Weg geebnet haben, oder ist es einfach schwierig, die richtigen Mengen hier zusammenzubekommen?
Am Ende wird das natürlich der Markt entscheiden, ob man Diesel R33 oder eine Mischung, die innerhalb der Norm bleibt, einsetzt. Es gibt auch Möglichkeiten, reines HVO zu tanken. Das gab es in den Jahren 2015, 2016, als wir die Versuche durchgeführt haben, nicht. Das ist am Ende eine Entwicklung, die sich am Markt zeigen wird, welcher Kraftstoff dann auch in vielen Fahrzeugen und unser Ansatz war, in allen Fahrzeugen einsetzbar gewesen ist und auch zukünftig einsetzbar sein muss.
Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir denn zu diesen Kraftstoffen? Wir haben ja eben dargestellt, dass das technisch funktioniert, dass es auch relativ große Mengen schon gibt, aber dass das bei weitem nicht ausreicht, um die Klimaziele zu erreichen. Und jetzt kommt auch der Straßenverkehr ins Spiel aus 2 Gründen. Erstens geht da der Löwenanteil der Kraftstoffe heute hin. Wenn wir die Fahrzeuge weiter nutzen, und ich gehe nicht davon aus, dass wir allen Verbrennungsmotoren den Betrieb untersagen, dann brauchen wir schon dafür die Kraftstoffe, sonst werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Der Impact ist weit größer als im Luftverkehr, weil einfach die Mengen weltweit viel größer sind.
Kann ich R33 denn an irgendwelchen Tankstellen tanken oder ist es bei diesem Projekt geblieben?
Also es gibt ein Tankstellennetz für Diesel R33. Es gibt einen Mineralölanbieter, bei dem Sie es beziehen können. Und ich las neulich, dass eine Tankstelle in Hongkong eröffnet worden sei.
Richtet sich das eher an Pkw, an Nutzfahrzeuge, vor allen Dingen Lkw?
Bei den Tankstellen weiß ich, dass die für Pkw und Lkw offen sind. Wie es in Hongkong ist, weiß ich nicht. Das habe ich mir noch nicht angeschaut.
Ist ja vielleicht mal eine Reise wert. Herr Professor Küchen, Sie hatten die Treibhausgasminderung schon mehrfach erwähnt. Es gibt ja eine gesetzlich vorgeschriebene Treibhausgasminderungsquote in der EU. Jedes Land setzt das auf seinem Wege um. Kommt da der Klimaschutz nicht von ganz alleine durch die Haustür in den Diesel?
Naja, also erstmal ist es eine sinnvolle Vorgabe zu sagen, die Unternehmen, die Kraftstoffe in Verkehr bringen, haben auch eine Verantwortung dafür, dass die nicht auf Dauer fossil bleiben, sondern dass die von Jahr zu Jahr höhere Treibhausgasminderungen erbringen. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Regulierung, die gerade jetzt zu diesen Entwicklungen wie HVO und so etwas auch geführt hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir auch genau schauen, es gibt neue Kraftstofftechnologien, wo erhebliche Investitionen getätigt werden müssen, wo im Moment noch nicht ganz klar ist, ob die tatsächlich weltweit erfolgen. Wenn wir uns die Luftfahrt angucken, da gibt es zum Beispiel eine europäische Quote, die ab 2030 es fordert, dass wir circa 500.000 bis 600.000 Tonnen pro Jahr synthetisch auf strombasierte Flugkraftstoff einsetzen müssen.
Und das allein in Deutschland?
Oder? Nein, in Europa.
Europaweit.
Okay. Europaweit in Deutschland sind das vielleicht 100.000 Tonnen, die wir benötigen würden, um die Quote zu erfüllen. Und diese Anlagen müssten jetzt gebaut werden, damit diese Mengen in 2030 zur Verfügung stehen. Diese Anlagen werden aber im Moment nicht gebaut. Und offensichtlich ist es so, dass nur die Vorgabe einer Quote bei solchen Technologien nicht ausreichend ist, die Investitionen auszulösen. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch bei der Europäischen Kommission angekommen und man wird zusätzlich Instrumente brauchen, die die Investoren, die dieses Risiko, und es geht schon um Milliardeninvestitionen da, die getätigt werden müssen, etwas abfedern, dahingehend, dass man denen einen Mindestpreis über eine relativ lange Zeit absichert, damit am Ende es auch ein Payback für diese Investitionen gibt.
Herr Professor Kahl? Christian Küchen hat ja gerade deutlich gemacht, wo er sich Unterstützung der Politik wünscht, damit wir beim Klimaschutz, im Verkehr, bei flüssigen Kraftstoffen, die ja weiter notwendig sind, schneller vorankommen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ihre Hochschule liegt in Nordrhein-Westfalen. Was steht denn auf Ihrem Wunschzettel in Richtung Düsseldorf, Berlin oder Brüssel?
Also grundsätzlich muss Politik nachhaltig sein. Und grundsätzlich, wie Herr Küchen das auch schon sagte, muss man mit Nachhaltigkeit auch Geld verdienen können. Sonst investiert niemand. Wir haben ja das große Glück, dass wir derzeit ein Mobilitätszentrum Urban Land, so nennen wir das Forschungsinstitut, aufbauen. Das ist direkt vom Bund gefördert. Im Bundeshaushalt steht es als Tankstelle der Zukunft. Und da untersuchen wir die Mobilität der Zukunft. Und ich glaube, dass wir den Bogen noch viel weiter spannen müssen. Wir dürfen auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist die Elektromobilität, das ist der Dieselmotor, das ist der Ottomotor und dann immer nur eine Wahrheit haben. Das ist das allein selig machende und so weiter. Denn die Atmosphäre interessiert sich überhaupt gar nicht für unsere politischen Scharmützel. Die interessiert sich auch nicht für Anrechnungsfaktoren. Die interessiert sich ganz schlicht dafür, wie kommt weniger Klimagas in die Atmosphäre. Und wir bauen derzeit dieses Mobilitätszentrum Urban Land auf. Und da wird es um neue Kraftstoffe gehen. Da wird es um Wasserstoff gehen. Da wird es aber auch um neue schienengebundene Mobilität gehen. Wir haben ein Schienenfahrzeug, das fährt nur auf einer Schiene, ein Monocap, das wir dort weiterentwickeln. Da geht es auch um Gleichstromtechnologien. Technologien. Und das alles unter dem Dach der Tankstelle der Zukunft. Und wenn ich es noch kurz ausführen kann, warum haben wir es umbenannt in Mobilitätszentrum Urban Land? Dabei haben wir etwas ganz Wesentliches erneut gelernt. Wissenschaft lebt vom Dialog. Was ich persönlich besonders gut kann, ist Monolog. Aber Dialog bedeutet, man muss auch zuhören können. Und als wir das bei uns in Lemgo platziert haben, dass wir 18 Millionen Euro bekommen haben, hatten einige Menschen zu Recht Bedenken. Die bauen eine Tankstelle. Dann entwickeln sich ja solche Szenarien, 60 Lkw-Rastplätze, eine Waschanlage, eine Spielhalle und das alles im Bereich der Hochschule. Und nebenan ist auch noch ein Kindergarten gewesen. Und ich kann das gut verstehen, dass es dort zu einem Erschrecken gekommen ist. Und dann haben wir mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, dann haben wir mit der Leitung des Kindergartens gesprochen, erzählt, was wir dort wirklich machen, dass ein Forschungsinstitut und keine Tankstelle ist. Und ich war sehr froh, bei der Grundsteinlegung war der Kindergarten dabei, da waren viele Bürgerinnen und Bürger dabei. Und die merken, wir entwickeln den Standort zu einem Standort der Wissenschaft, die dann auch Nachhaltigkeit in die Zukunft bringt.
Mobilitätszentrum Urban-Land, das hört sich nach einer sinnvollen Umbenennung an. Lieber Professor Krahl, lieber Professor Küchen, vielen Dank für diese Informationen und diese hoffnungmachenden Einsichten in noch mehr Klimaschutz im Verkehr. Allen Hörerinnen und Hörern auch vielen Dank fürs Dabeisein. Das war der erste Teil unserer Spezialausgabe Wirtschaft trifft Wissenschaft. Im zweiten Teil werden wir die Frage diskutieren, brauchen wir E-Fuels, um die Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können?